Hallo und herzlich willkommen bei der Programmierbar, dem Podcast für Web- und Mobile-Development. Und wir sind schon bei Folge 21. Ich bin der Mario und wir haben heute bei uns den Fabi.
Hi.
Hey Fabi.
Na?
Na? Alles fit?
Ja, auf jeden Fall. Heute zum ersten Mal, dass wir unser Intro hören. Ich muss sagen, ich bin schon direkt in der Mood. Ne? Man hat auch dir angemerkt, so, du hast ein bisschen in die Lücken geredet.
Ja, wir haben uns alle zurückgelehnt. In dem Moment, wo die Musik anfing.
Ja, ich habe auch kurz die Augen zugemacht, war gut.
Ja, hat Carlo gut gemacht. Mhm.
Ja, hallo auch Dennis, ne? Schön, dass du auch was erzählst.
Genau.
Hallo da draußen, ich bin auch wieder dabei.
Wir haben heute eine technische Neuerung. Wir sitzen hier alle mit Kopfhörern auf, deswegen konnten wir gerade auch zum ersten Mal unser Intro selber mithören. Und das ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Ich mache gleich nochmal ein Foto von dem Meer an Kabeln, was wir hier ausgebreitet haben, was zum üblichen noch mal ein gutes Stück angewachsen ist.
Das Meer mit H oder mit 2E?
Sowohl als auch.
Okay. Meer. Wir haben aber noch
mehr Adapter. Ich glaube, so viele Adapter habe ich auch selten gesehen. Überall hängt immer hier ein Klinke-Adapter dran. Ja, und so.
Ich habe alle meine kleine Klinke auf große Klinke-Adapter zusammengesucht und gefunden. Ja. Und wir haben nicht nur viele Kabel dabei, sondern wir haben auch den Carol dabei, den einige vielleicht, die sich die älteren Folgen mal angehört haben, noch kennen.
Jo, hallöchen.
Vielen Dank, dass du da bist, Carol.
Du bist mich auch.
Nämlich auch unser thematischer Impulsgeber heute. Du hast dich nämlich jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, war es, ne? Hast du dich?
Oder 3. Also ich habe schon schon von vor Weihnachten angefangen und dann im Januar.
Meist wieder vergessen.
Das kannst du. Ja, so ist es halt.
Das werden wir gleich merken.
Ich bin sehr extrem vergesslich.
Okay.
Gute Voraussetzung. Aber ich habe
Notizen gemacht. Also, ja, was du nämlich gemacht hast, ist, du hast dich mit Flutter beschäftigt.
Ganz genau. Ich habe eine kleine Forschung gemacht zum Thema Flutter. Und damit werden wir uns heute beschäftigen.
Sehr cool.
Hoffe ich. Ich sonst auch. Bin ich nicht vorbereitet.
Das stand zumindest auf dem Themaplan. Dementsprechend, davon bin ich auch ausgegangen.
Aber selbst, also bist du immerhin vorbereiteter als der Sebi, der uns heute einfach verlassen hat. Ich weiß nicht, aufgrund von mangelnder Vorbereitung oder fehlender Lust.
Ich glaube, aufgrund von Überfluss an Kabeln.
hat ihn leicht überfordert, der die Situation hier gesehen, ist dann geflohen, sich zum ersten Mal über ein Mikrofon und die Kopfhörer zu hören.
Ja.
Sei ihm, glaube ich,
nicht. Man muss auch sagen, es ist sehr ungewohnt, sich selbst zu hören. Und da muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen.
Ja. Ja.
Vielleicht sage ich heute weniger. Oder versuche noch, also die Stimme anders. So.
Man ist bedächtig, man redet bedächtig.
Eher mehr mit der Stimme zu spielen.
Mhm. Wie du dich da so schlägst. Ja, man will direkt so ein bisschen sonorer reden, ne? Also man ist weiter, man denkt, man hört sich und denkt so, man redet nicht so locker.
Nee.
Wir sind mal gespannt. Gebt uns mal Feedback, ob ihr auch was in unseren Stimmen hört, ob sich irgendwas verändert hat.
Genau, was ihr zum Glück nicht hört, das war, was zwei von uns haben, weil ich das nicht ganz verstanden habe, wie ich das bei dem Interface rausbekomme, ist, dass wir uns ganz, ganz leicht doppelt hören. Das ist ein bisschen verwirrend. Gut.
Ja, wir fangen an mit sehr viel Geweine, ne?
Ja.
Wir wollten es eigentlich viel besser machen.
High Energy.
Bisher sind wir noch hin und her gerissen, ob das jetzt besser oder schlechter ist.
Ja.
Genau. Aber ich denke dann nur, das Resultat würde es zeigen.
Ja, wir werden sehen.
Ja. Was wir auch sehen werden, ist, wie gut sich Carol vorbereitet hat auf Flutter.
Mhm. Kein Druck, ne?
Genau, es ist halt prinzipiell so, du bist jetzt kein Experte auf dem Gebiet oder so, aber du hast dich halt eine Woche war es insgesamt, ne? Hast du dich damit beschäftigt?
Ja, so 5-6 Tage,
ja. Mhm. Ja, genau. Und hast dich halt einfach ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und wirst unseren Hörern ein bisschen einen Einblick darin geben, was es damit auf sich hat. Und im gleichen Zuge auch uns. Weil ich glaube, wir wissen da alle auch noch nicht so viel drüber.
Okay, also ist es heute so, dass ich rede die ganze Zeit und ihr lacht dann im Hintergrund?
Wir lachen über dich die ganze Zeit, ja.
Ach, cool.
Wir hatten uns das gedacht.
Und wir fragen natürlich, wenn wir...
Das war meine Hoffnung.
...was nicht verstehen.
Genau.
So abgehen werden.
Das passiert natürlich nicht.
Voll cool. Okay, alright.
Dann was ist Flutter? Flutter? Komm, erzähl uns doch mal ein bisschen was.
Was ist denn
das?
Flutter?
Das?
Also das ist eine sehr gute Frage. Fabi, also Flutter ist ein neues und jetzt Vorsicht, ganz viele Buzzwords. Open Source Cross-Platform Mobile App Development Framework von Google.
Oh Gott, oh Gott, wenn ich schon Cross-Plattform höre.
Warte, Cross-Plattform?
Cross-Cross sollte. Die zwei Cross hast du extra vorgelesen.
Nein, das war ein, ja.
Okay,
der Zufall.
Nur ein, okay, also es gibt nur, einen Cross. Okay.
Und nur, also nur, also meines Wissens, ja.
Okay, das macht schon mal besser.
Aber,
Fabi hat trotzdem recht.
Ja.
Oh Gott,
Cross. Ja, wenn ich schon Cross-Plattform höre, da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Gell?
Ja.
Immerhin ist es nur Cross-Plattform, nicht Cross-Cross-Plattform, weil da wäre ich deutlich beeindruckter noch
gewesen. Du musst ja immerhin draufsetzen. Na gut, aber wir wollen dir eine Chance geben. Also Cross-Plattform, ja.
Sollte man, ja.
Was sind denn so die Besonderheiten?
Also die Besonderheiten, das, was ich total... Ich meine Notizen haben eine ganz kleine Schriftart und sehe nichts jetzt. Na gut, ganz cooles Ding ist, dass das Open Source ist. Also alles. Und die Repo ist auf GitHub. GitHub verfügbar. Mhm. Also die Repo an sich hat mich persönlich sehr beeindruckt. Also die haben sehr gute Dokumentation gemacht, die schreiben Tests, die mit Testabdeckung inklusive und so. Die ist übrigens 100%. Das ist nicht so wichtig, aber es ist ein cooler Hinweis, wie die Codebase aussieht. Mhm. Ich fand es sehr beeindruckend.
Mhm.
Ja, genau. Also wenn man Lust hat, daran zu gucken, dann auf GitHub. Wir werden natürlich den Link posten im Shownotes. Der ganze Code ist verfügbar. Allerdings die Mehrheit, also das, was interessant ist, ist in C++ geschrieben.
Ja, hallo, hier ist der Mario aus der Zukunft. Die Aufnahme ist an dieser Stelle ein bisschen kaputt gegangen und die Spur von Carol, der hauptsächlich geredet hat, musste ich dann versuchen zu rekonstruieren aus den Hallaufnahmen der anderen Spuren. Man kann es soweit einigermaßen verstehen, aber es klingt nicht toll. Das Ganze geht für 2 Minuten ungefähr. Danach geht's normal weiter.
Sollen wir darauf reagieren? Oder?
Ja, also mit Angst und Panik. Mhm.
Muss man das denn, muss man das verstehen, um es einzusetzen?
Nein, gar nicht.
Okay.
Gar nicht. Das Gute ist, die Komplexität, die enorm ist, ist ziemlich gut versteckt.
Mhm.
Von dem App-Entwickler quasi.
Weißt du, wann das Repo angelegt wurde? Also wie lange da schon öffentlich dran entwickelt wird?
Das ist spannend.
Ist für die Gemeinschaft ja auch nochmal interessant, von wem ist denn eigentlich Flutter? Hast du das schon gesagt?
Von Google, hab ich gesagt. Ja. Google steht da hinten.
Und ich mag bei Cross-Plattform, bin ich direkt aufgestiegen und dachte so, ach Gott, oh Gott.
Ich wusste das. Ich wusste es. Aber es ist gut so, weißt du? Das ist quasi, stell alle Fragen, die du möchtest, um die Plattform quasi zu zerstören oder eben möglichst schlimmen Licht zu zeigen. Und ich versuche heute, die Plattform ein bisschen zu verteidigen. Okay.
Alles gut.
Das wird interessant, oder?
Ja.
Genau. Und dann hat Flutter ganz, ganz viele Besonderheiten. Und das erste.
Nee. Also wahrscheinlich schon, ja. Aber bevor du. Entschuldigung, dass ich unterbreche, Carol. Bevor du da einsteigst, nochmal ganz kurz. Cross-Plattform bedeutet, ich habe eine Codebase, schreib was. Und wohin kann ich das dann mit Flutter? Also über welche Plattform reden wir bei Cross-Plattform?
Sie zu sonst für die Frage stellen.
Noch vorher.
Also heute prinzipiell vor allem Android und iOS.
Mhm.
Und die Reihenfolge ist nicht zufällig. Erstmal Android, weil die Unterstützung von Android ist erstklassig und sehr gut. Und iOS ist gut genug und mehr kommt.
Mhm. Und was ist mehr? Desktop und...
Das ist schon die Zukunft. Das ist das, was in der Version 1.0 drin ist, ist iOS und Android.
Mhm.
Mhm. Und die Vision der Zukunft ist Web-Apps und Desktop-Apps auch. Also eigentlich alles.
Mhm. Web-Apps auch.
Okay. Jo, mit Hummingbird und Transpilation auf JavaScript.
Okay, also aber für jetzt ist es Android und iOS.
Android und iOS.
Okay. Sehr gut. Bin ich mal gespannt. Und wie, was, jetzt wolltest du gerade auf Besonderheiten eingehen, ein bisschen von Flutter, ne?
Ja, genau.
Was sind denn so die Besonderheiten oder wie entwickle ich das denn überhaupt? Also vielleicht auch die erste Frage, die mich interessieren würde. wie mache ich es denn, wenn ich jetzt sage, okay, habe mir Dokumentation angeguckt, was sind denn meine ersten Schritte, welche IDE mache ich auf, in was schreibe ich es denn?
Also erstmal gehst du zu der Webseite flutter.io und dann hast du alle möglichen Anleitungen. Aber das, was ich gemacht habe als Android-Entwickler, hatte ich schon Android Studio auf meinem Rechner installiert. Dann musste ich nur einen Plugin, Flutter-Plugin installieren und dann ging es alles. Allerdings, so generell lädt man das ganze SDK, Flutter-SDK herunter selbst und dann hat man schon einen Command-Line-Tool Flutter namens Flutter zur Verfügung und dann nutzt man den Command-Line-Tool und alles alles abzudaten, installieren, eine neue App zu erstellen und so weiter und so fort. Das heißt, man kann tatsächlich mit einem Notepad, wenn man möchte, und diesem Command-Line-Tool klarkommen.
Okay,
das kommt. Yay.
Ja. Back to Notepad.
Und VS Code ist übrigens, Visual Studio Code ist übrigens auch unterstützt, mit einem Plugin inklusive. Also die Umgebung habe ich selbst nicht ausprobiert, aber ich habe mit Android Studio gearbeitet. Und bei Android Studio ist alles sehr gut. Also die Performance ist dabei, also die Performance Monitors sind dabei, der Layout Inspector ist dabei. Das Layout Inspector bedeutet, dass man quasi die Struktur der UI auf einem Gerät beliebig sehen kann und dann analysieren kann, was da, welche Widgets übrigens sind in der Flutter-Welt, sowas wie Views in anderen Welten.
Okay. Mhm.
Genau, die kann man, also die Widgets kann man analysieren, die Struktur sich angucken und dann hoffentlich die Fehler finden.
Okay, und du warst jetzt gerade schon beim Thema Widgets. Vielleicht noch eine Frage vorweg. Ich hatte ja nach IDE gefragt. Also du hast jetzt Android Studio genommen, kannst du auch Visual Studio Code nehmen, wahrscheinlich auch noch vieles andere, wo sie Plugins für haben. Und was war jetzt die Programmiersprache? Was schreibe ich denn?
Die Programmiersprache, also um die Umgebung, weil das ist nicht nur die Sprache, sondern auch die virtuelle Maschine kommt damit. Ist die Betonung ist eigentlich genau das ist mein Trademark weg damit.
Aber schön, dass du mittlerweile selbst drüber stolperst und einfach aufhörst zu reden, nachdem du damit sagst.
Das ist auch gar nicht aufgefallen.
Mir auch nicht, oder?
Nee,
das war jetzt auch gerade nicht so. Ach, ich glaube, du hast zu sehr drüber nachgedacht.
Aber kamst du davon selbst drauf oder hat dir das jemand gesagt mit dem damit?
Mit dem damit hat mir das der Anselm gesagt, glaube ich. Also das nicht damit selbst, sondern weg damit. Das ist
weg
das,
damit. Genau. Karol, was nicht mehr mag mit irgendeinem Task, dann sagt er immer weg damit.
Oder Feature sagen, oder sowas. Ja. Oder wenn wir Tests löschen. Egal. Die Programmierungssprache.
Ja.
Dart. Von Google Dart. Auch mit seiner virtuellen Maschine.
Okay.
Kommt rein.
Sieht aus wie?
So wie wenn JavaScript und Java Kinder hätten.
Also mich hat, als ich mal kurz reingeguckt habe, ein bisschen eigentlich sehr stark an TypeScript erinnert, so, ne?
Jo, also, kann man sagen.
Ja, das von der Art her ist ja auch asynchron. Ich habe auch Futures und Streams, ne?
Genau, Async Await ist sogar dabei.
Genau,
ist
Async Await, ja. Genau, ansonsten ist es ja auch type-safe, ne? Obwohl es aber auch im Vergleich zu Java auch Type-Inference hat. Das heißt, du musst nicht jedes Mal die Typen auch dran schreiben, so, sondern er überlegt sich das Ganze selbst, aber schaut, dass das alles passt. Also sah erstmal von der Syntax her, sah es jetzt, wenn man aus dem Web-Umfeld kommt, irgendwie schon ein bisschen TypeScript-Erfahrung hat und wie du auch sagst, und dann auch, es sah für mich aus, eigentlich Mischung aus TypeScript und Java. So. Ich glaube, Funktionen, Func schreibt man da nicht mehr hin, Funktion reicht, mit dem anzufangen, was es zurückgibt. Aber Mischung aus Java und TypeScript. Type-safer als TypeScript.
Das ist eigentlich ein ganz großer Vorteil von Dart. Sowohl die Webentwickler, die mit JavaScript arbeiten, als auch die nativen, sag ich mal, Entwickler, die Java kennen zum Beispiel, die kommen mit Dart klar. Sehr schnell. Das ist sehr cool.
Und ist Dart entwickelt worden für Flutter? Oder sind das zwei komplett unterschiedliche Entwicklungsstränge und die haben es jetzt einfach nur dafür genutzt?
Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Dart war ursprünglich, glaube ich, als Konkurrenz für TypeScript entwickelt. Also Google wollte dasselbe Problem lösen. Was passiert, wenn ich eine große, riesige Webanwendung habe, die mit JavaScript geschrieben ist? Chaos. Okay, was mache ich jetzt damit? Pun intended. Ich brauche ein bisschen ein paar Types, also die Type Safety und so, und so ist Dart entsteht. Und TypeScript bei Microsoft quasi. Also das ist dasselbe Problem, die Sprachen versuchen zu lösen.
Okay.
Aber ansonsten, ich habe jetzt vor Flutter, habe ich noch nicht viel von Dart gehört. Hast du schon mal Berührungspunkte mit Dart jetzt vor Flutter?
Nein, gar nicht. Also ich habe auch keine große Erfahrung mit dem Webfeld gemacht sozusagen. Deswegen kann ich auch nicht viel sagen. Mhm. Einmal eine Podcast-Folge. nicht Mobilfunk.
Was? Welcher? Was ist das?
Was? Was ist der Name jetzt? Ach, programmierbar. Ich kenne den Namen.
Sehr gut.
Ja. Yo. Schon gelernt. Das ist, weil du das Icon nicht auf iTunes geändert hast.
Habe ich aber.
Aber also damals, als ich beim letzten Mal eine Folge gehört habe.
Ja.
Gut. Ist jetzt aber.
Oder? Aber Dart ist auf jeden Fall dementsprechend eine Programmiersprache, mit der man ganz gut sein
kann. Genau. Ja, so ist es.
Ja. Okay, ja, aber das kann natürlich auch daran sein, dass sie halt als das Alternative auch zu JavaScript sein sollte, dass es relativ ähnlich, zumindest syntaxmäßig ist. Also ich habe jetzt wirklich nur mehr so ein bisschen mal kurz die Doku überflogen und klang alles sehr vertraut auf jeden Fall.
Ja, so ist es auch. Also die Sprache ist, das ist nicht die erste Version der Sprache, die ist auch ziemlich reif. Ich hatte Spaß, damit zu arbeiten, ehrlich gesagt. Also
okay. Ja.
Kann man Dart. Okay, also Dart kann man wahrscheinlich dann auch einsetzen wie TypeScript. Und gibt es noch irgendwelche expliziten Anwendungsfälle für Dart außerhalb von Flutter?
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Ich glaube, du kannst generell in Webbrowsern auf jeden Fall einsetzen, die Sprache. Also als Alternative auch zu JavaScript, aber.
Genau, aber jetzt bei Flutter ist ja irgendwie das anscheinend gebunden an die Programmiersprache Dart. Und meine Frage war, jetzt gibt es noch irgendwas anderes Großes, wo man irgendwie auf Dart trifft? Ja, oder ist Dart das eigentlich nur?
Also Dart kommt mit einer virtuellen Maschine und dann, also nicht eigentlich, ja, okay. Du kannst riesige, große Webanwendungen damit entwickeln. Das ist ein Ökosystem in sich. Sozusagen.
Okay.
Ja, kannst dann deine Webanwendung statt mit TypeScript mit Dart schreiben, wenn du das möchtest.
Aber wenn jetzt Flutter total bekannt und berühmt und beliebt wird, dann wird damit ja auch gleichzeitig Dart total bekannt und
well
beliebt.
Played.
Und was passiert, also wird dann Dart auch noch in andere Bereiche kommen oder meinst du, das bleibt dann praktisch geknüpft an Flutter?
Mhm. Boah, keine Ahnung. Das weiß ich nicht.
Hängt los, wie ist die Zukunft, Karol?
Die Zukunft kenne ich leider nicht.
Okay. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache, ne? Was du mit Dart dann machen können wirst und wie dir die Syntax so gefällt. Aber ich denke, wahrscheinlich ist Flutter wirklich ein gutes Aushängeschild für Dart. Ne? Kann dann gut sein, dass halt, wenn Leute anfangen, Flutter-Projekte zu entwickeln und sich überlegen, okay, wir wollen die gleiche Variante derzeit, wenn Flutter Web noch nicht unterstützt, wir wollen irgendwie, machen eine iOS- und Android-App, wollen das auch noch als Applikation im Web rausbringen, wenn du natürlich irgendwie Code-Sharing betreiben willst und so, macht es natürlich dann auch direkt Sinn, deine Web-Applikation in Dart zu schreiben, auch wenn Flutter das derzeit noch nicht unterstützt. Also ich glaube, in so Diskussionen kommst du dann natürlich schnell. Das ist genau die gleiche Diskussion, die wir jetzt gerade bei uns im Team führen mit unserem Backend und unserem Frontend, wo wir sagen, macht es nicht langsam Sinn, beides in TypeScript zu machen, damit du dieselbe Sprache hast und so weiter. Und ich denke, wenn du schon mal anfängst, deine App Cross-Plattform zu entwickeln und Dart und Flutter dafür nutzt, dann hat Dart auch, glaube ich, eine höhere Daseinsberechtigung, das auch für die Web-Version der jeweiligen Applikation zu nutzen. Mhm. Also ich glaube, das kommt auf jeden Fall mit einher. Und wenn Flutter mal auch für Web sein sollte, dann ja sowieso.
Ja. Ist ja wahrscheinlich, also auch du hast ja gemeint, es kommen auch weitere Plattformen dazu. Und Web ist ja nicht unwahrscheinlich, oder? Dass das auch eine davon sein wird.
Für Flutter.
Für Flutter meinst du?
Ja, für Flutter.
Ja, genau. Dieses Projekt nennt sich Hummingbird.
Okay.
Und ja, befindet sich gerade in Entwicklung. Und wir warten. Genau. Die letzte Aussage war, dass wir mehr dazu am Google I.O. 2019 hören werden. Mhm. Also wir warten.
Gut, gehen wir mal ein bisschen nochmal näher in die Funktionalität von Flutter ein, oder? Damit wir auch mal ein bisschen Bashing betreiben können. Kann jetzt ein bisschen nur über eine Cross-Plattform-Version hier ein bisschen nur Gutes reden.
Yo.
Also du hast was von Widgets erzählt, ne? Das scheint ja irgendwie so ein bisschen das Core-Konzept oder das Herz von Flutter zu sein, wie ich so den UI-Part designe, ne?
So sieht's aus. Also die Komposition ist eigentlich alles Design-Pattern, präferiert sozusagen, also eigentlich nur das ist möglich, dann hat man diese Widgets so ganz ähnlich eigentlich wie Components in React. Wenn man schon Components in React kennt, dann ist es eigentlich 1:1 dasselbe. Man hat stateless und stateful Widgets. Das war's. Und dann aus kleineren Widgets macht man ein größere Widgets und dann so hat man eine App, die auch ein Widget ist.
Und diese Widgets definiere ich aber auch, also ich meine, keine Ahnung, wenn man jetzt aus React und sowas kennt, ist ja eine Komponente meistens ein Zusammenschluss aus JavaScript, CSS und HTML. Bei Flutter und Dart ist es, also bei Flutter ist es wirklich nur, ich schreibe da ein Dart-Objekt, habe ich im Endeffekt, oder wie, was ist ein Widget so? Wie
ganz genau, also du schreibst eine Klasse, Dart-Klasse quasi, die von Stateless oder Stateful Widget erbt. Mhm. Und dann schreibst du alles in Dart. Also du hast kein CSS oder HTML oder sowas. Zumindest in Flutter. Mhm. In dem Dart selbst, wenn man eine Webentwicklung schreibt, dann hat man wieder den ganzen Kram.
Okay, und also wie kann ich mir das dann vorstellen? Das heißt, wenn ich von Stateful Widget erbe, hat Stateful Widget irgendwelche, oder kann ich generell, habe ich Klassen, wo ich bestimmte Objekttypen erstellen kann einfach, also designtechnisch, wie zeichne ich denn beispielsweise ein Rechteck? Also wie würde ich das machen? Habe ich da einfach eine wie schreibe ich so ein Widget? So wie kann ich mir das vorstellen?
Das Framework kommt schon mit ganz vielen Widgets inklusive. Die kannst du ja nutzen und dann damit größer komponieren. Ich weiß nicht, würde aber vermuten, das ist eine Vermutung, kein Wissen, dass es ein Canvas-Widget gibt. Und dann kann man alles beliebig zeichnen, wenn man möchte.
Wahrscheinlich sowas wie Rechtecke und Kreise und sowas, genau. Sind schon das, in den Standards mit drin.
Also es ist mir nicht eingefallen, sowas zu zeichnen. Aber ich habe mich vor allem mit Material Design beschäftigt. Mhm. Und Material Design Components sind alle dabei. Also die Widgets, die Material Design betreffen, die sind da. Und man kann die Apps voll entwickeln. Es gibt auch ein Cupertino-Widgets-Set, die sind aber nicht vollständig. Also Cupertino bedeutet natürlich Apple, ja, also Apple UI-Designsprache. Ja.
Irgendwie ganz cool, finde ich, dass sie da das Cupertino genannt haben. Ja, so als, um sich dann vom Markennamen irgendwie da nicht beeinflussen zu lassen, aber jeder weiß, wovon sie reden. Ja.
Also, cool. Ich weiß nicht, ob man das darf überhaupt. Ne? Also ob man Apple Widgets
sagen könnte, da wahrscheinlich nicht. Da hättest du wahrscheinlich Probleme, ja.
Ja, deswegen Cupertino wahrscheinlich.
Aber ist cool. Also,
jo, jeder weiß.
Ja.
Genau, und das funktioniert auch gut, hattest du gesagt, oder das funktioniert okay, hattest du, glaube ich, gesagt. Ne?
Die Cupertino-Widgets, ja. Die sind nicht alle dabei. Also die, wenn man einen als iOS-Entwickler, erwartet man natürlich, welche Views also nutzt man jeden Tag und dann würde bei Flutter auch gerne nutzen. Nicht alle sind dabei. Das okay. Ist
da
das,
meinst du sowas wie, weiß ich nicht, ein UI-Date-Picker?
Also zum Beispiel,
Datums-Auswahl.
Genau.
Oder
ja, okay. Genau.
Mhm. Und diese Widgets sind dann, also ein Widget ist nicht eine komplette Seite, sondern wie bei React auch, und so habe ich Einzelkomponenten. Also beispielsweise, wenn ich einen eigenen Datepicker baue, wenn wir jetzt gerade beim Beispiel Datepicker waren, wäre mein Datepicker ein Widget beispielsweise. Und das kann ich dann in einer größeren Seite, die dann auch Widget heißt, oder wie, also sind alles Widgets. Widget kann Childs haben, kann Parents haben und orchestriere die dann irgendwie.
Genau so ist das.
Und ich beschreibe auch das Layout in den Klassen. Das heißt, wenn ich jetzt einem Widget eine Hintergrundfarbe geben will, ist das auch einfach in dem Dart-Code.
Genau, dann ist es ein Widget und er hat eine Eigenschaft namens Hintergrund oder Background, wie auch immer. Ja, okay. Genau. Ja. Dann kann man natürlich einen Wert dann zuweisen und dann hat man den Hintergrund, die Hintergrundfarbe, wie gewollt.
Und wie ist das Standard-Layout-System? Also wie werden Elemente nebeneinander positioniert oder Größenverhältnis oder wie, also genau, unterschiedliche Devices, gibt's da verschiedene Herangehensweisen oder gibt's da irgendwie ein Standard, ist alles prozentual, ist alles
sowohl als
relativ,
auch.
Ist,
weil,
kannst du das in Worten beschreiben?
Kennt ihr Flexbox?
Mhm.
Das war's.
Nee, also
Zuhörer. Kennt
ihr? Sag mal, schreibt mal bitte in den Kommentaren. Nee, das ist so wie Flexbox. Also vor allem ist alles ist möglich. Das ist der Vorteil und ein bisschen Nachteil, ne, von Flutter, dass es unterschiedliche Widgets, Layout-Widgets gibt. Manche funktionieren auf Basis von prozentualer Basis sozusagen. Manche nutzen DPs, keine Pixel natürlich, weil zu viele, es gibt zu viele Auflösungen heute, zu viele Geräte. Mhm. Aber es gibt DPs, es gibt prozentuale, relative Verhältnisse für Größe und Position. Für, alles ist dabei.
Ja, vielleicht kann man so für die Leute, die jetzt mit Flexbox vielleicht noch nicht so viel Kontakt hatten, also grundsätzlich Flexbox und da wahrscheinlich auch, gehe ich jetzt mal davon aus nach deiner Erklärung, ist ja, dass man im Endeffekt, kannst im Endeffekt entscheiden, du hast verschiedene Komponenten, in dem Fall ist bei Flutter Widgets und sagst halt, sind die in einer Row oder in einer Column angeordnet und kannst dann so Dinge sagen, so wie, sollen sie alle linksbündig sein, sollen sie sich genau auf den Platz, den eben die Überkomponente hat, sich gleichmäßig verteilen, kannst den einzelnen Unterkomponenten auch relative Größenverhältnisse geben, sagen, du kriegst 2/3 dieser Column-Komponente und ja, ich meine, damit kannst du dann ja eigentlich alles so designen, wie du es haben möchtest. Und wenn dann die Komponenten an sich nochmal ihre eigenen Größendefinitionen entweder in, du hast jetzt gesagt, Pixel und prozentual funktioniert alles.
Genau, genau so ist es.
Ja. Mhm. Ja, macht
ganz
ja,
nett, oder?
Macht ja erstmal Sinn.
Was sagst du?
Ein Häkchen erstmal.
Also du würdest ja ein Häkchen machen, war ja easy. Und auch komplexe Layouts. Hättest du keine Angst vor?
Hätte ich keine Angst vor. Okay. Ja, die Animationen sind dann ein bisschen schwierig. Aber sonst ist es sehr cool.
Vielleicht können wir auf Animationen ja gleich mal eingemeine Fragen, wenn das so, also so auf den ersten Blick wirkten diese Widgets relativ groß so, also weil es ja schon, dadurch, dass man es ja immer in Anführungsstrichen nur verschachtelt darstellen kann so, habe ich so das Gefühl, ich würde der Code-Übersichtlichkeit halber wahrscheinlich meine Widgets probieren kleiner zu halten, als ich sie vielleicht, wenn ich sie in, keine Ahnung, View schreibe und das wirklich so Design und Komponentenstruktur in HTML und CSS trenne, habe ich so das Gefühl, es wirkt ein bisschen aufgeräumter so, als es jetzt in da ist. Ich weiß nicht, wie tief du jetzt drin warst, ob du auch schon das Gefühl hattest, die Widgets werden relativ schnell groß und unübersichtlich. Das wäre jetzt meine erste Angst irgendwie, wenn ich das sehe.
Ich habe nur eine kleine App in reinem Flutter geschrieben, deswegen hatte ich dieses Problem noch nicht. Kann ich nicht sagen.
Na, da bin ich mal gespannt. Also das ist so ein bisschen mein erster Eindruck, war zumindest so, ich kann mir vorstellen, dass das bei komplexeren Widgets, die sehr UI-lastig sind, auch schnell irgendwie groß und unübersichtlich werden kann. Aber sind dann vielleicht auch Erfahrungswerte.
Genau, das ist ich glaube, dass es genau das da um Erfahrung mit dem Framework geht. Mhm. Also wenn man schon sich an die Widgets gewöhnt, dann ist man schnell in der Lage, größere zu verteilen auf kleinere und dann kommt man damit klar. Ja.
Und wie, wenn ich jetzt, also ich schreibe ja eine Codebase, wir hatten ja gerade die Cupertino Widgets und die Material Design Widgets, wie entscheide ich denn, was wann angezeigt wird? Also ich meine, ich habe ja eine Codebase für iOS und Android. Wie funktioniert der Wechsel? Habe ich dann jedem Widget, muss ich sagen, if iOS, if Android, nehmen folgendes?
Das kannst du machen. Du kannst aber auch die UI, also beide UI separat definieren und dann einfach ganz am Anfang, if iOS, dann die UI, if Android, dann die UI.
Meisterstück der Cross-Plattform-Entwicklung.
Das ist genau.
Einfach zwei Layouts entwickeln.
Aber da muss man auch sagen, dass es eigentlich, es geht vor allem nicht darum bei Flutter. Also es ist nicht, die Plattform ist vor allem dafür konzipiert und dafür gut geeignet, dass man Custom UI hat von Designer, so eine schöne beautiful Apps bekommt und die setzt man um. Also es ist nicht so, dass man versucht, die native UIs dann abzuspiegeln. Ja. Und entweder Flutter oder Material oder Cupertino, sondern man bekommt Custom UI und das setzt man um und das ist die Stärke von Flutter. Ja. Dass Flutter damit sehr einfach und schnell klarkommt.
Ja, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal damals, als wir schon mal so ein bisschen Cross-Plattform auch im Podcast besprochen haben. Dass das, glaube ich, auch generell immer das große Manko an Cross-Plattform ist. Wenn du so eine UI hast, die auf beidem gleich ist, glaube ich, kann das echt eine coole Alternative sein. Wenn du irgendwie wirklich iOS und Android-Style haben willst, dann habe ich so das Gefühl, dann wird es immer ziemlich frickelig. Aber ich finde, Flutter sieht erstmal generell auf jeden Fall nicht schlecht aus. So. Also wenn man erstmal den Blick von, oder wenn man erstmal grundsätzlich sagt, Cross-Plattform, ist man open-minded, will es ausprobieren, dann zumindest was du bisher gezeigt hast, hat mir Flutter auch sehr gut gefallen. Mhm. Aber das ist ja gerade schon mal ein bisschen selbst angesprochen, ne? Animation, so. Wie.
Also es ist nicht besonders schwierig, ne? Sondern
wie mache ich es denn generell? Wie animiere ich Dinge? Habe ich das dann auch in diesen Widgets einfach definiert? Nee,
da braucht man einen Controller dafür und einen Ticker, um die Zeit dann wirklich, also diese Heartbeats zu bekommen. An sich ist es nicht komplizierter als das, was man bei Android macht. Meine Erwartung war aber ein bisschen höher einfach. Ich habe einfach ein Animation-Widget erwartet, das magisch funktioniert, automatisch, ohne Aufwand und so. Und so ist es leider nicht. Ah. Das, was nicht bedeutet, dass es tragisch ist. Es ist einfach mit anderen Plattformen vergleichbar, würde ich sagen. Das, was cool ist, ist, dass ganz hinten oder unten Skia Rendering Engine steht. Und das bedeutet, dass diese Widgets sehr performant sind auf allen möglichen Plattformen. Was man über Xamarin Forms oder React Native nicht immer sagen kann. Also diese Frameworks haben, wenn man eine längere Liste hat, dann scrollt sie nicht fließend, nicht so wie sie soll. Und bei Flutter ist das kein Problem. Das ist das Coolste. Mhm.
Ist das eigentlich noch so, weiß nicht, ob es ein bisschen off-topic wird, aber wie formuliere ich den? Bei iOS, früher war es, also vor, es ist jetzt schon viele Jahre her, aber da hatte man ja immer diese Table Views und man musste da durchscrollen und da war ja das Hauptding immer, dass die immer recycelt wurden und eine View, die irgendwie aus dem Frame raus ist, wurde dann praktisch wieder unten reingepackt und mit neuen Inhalten gefüllt. Braucht man sowas? Wird sowas auch noch dann intern bei Flutter benutzt? Oder ist das dann irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Liste mit 10.000 Einträgen hast, ist es dann irgendwie da oder gibt es da auch solche Dinger?
Hattest du in deiner kleinen App eine Liste mit 10.000 Einträgen, Karol?
Nein, aber ich kann doch zum Thema sagen, dass es sowas gibt. Allerdings funktioniert automatisch. Also man muss sich damit nicht beschäftigen, nicht explizit. Man definiert eine Zeile, so ein Cell für die Tabelle und dann ein Dataset mit den Daten. Und dann alles andere passiert automatisch und wird von Flutter gemacht.
Ja, wird man wahrscheinlich merken, wenn man dann das erste Mal eine Tabelle mit 10.000 Einträgen hat, ne? Wie es damit umgeht.
Es macht aber keinen Unterschied, oder? Ob es 1.000 ist oder 10.000.
Das ist dann solange, egal, wenn es funktioniert.
Solange diese Virtualisierung funktioniert tatsächlich. Ja.
Und da wäre halt die, keine Ahnung, im Web oder so, stelle ich es mir jetzt erstmal ein bisschen schwieriger vor. Hab aber auch nicht viel Ahnung davon. Gut.
Wie ist denn generell, definiere ich, also wie schreibe ich denn, wo schreibe ich Applikationslogik für ein Widget? Wie ist das gedacht? Schreibt man das in der Klasse, wo ich auch die UI definiere für so ein stateless Widget oder habe ich da meistens irgendeine Management-Klasse, die Widget und Logik für das jeweilige Widget enthält oder wie ist da, wo packe ich meine Applikationslogik hin für ein Widget?
Also in dem einfachsten Fall, stateless bedeutet, dass es keinen Zustand gibt. Ein Widget bekommt einfach Eigenschaften, seine Properties bei Herstellung und dann nutzt die einfach und wird einmal rendered und das war's. Wenn es aber einen stateful Widget gibt, einen mit dem Zustand, das würde bedeuten wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern sicherlich, dass dieses Widget kann den Neubau der UI-Struktur triggern und hat auch seinen eigenen Zustand. Und der Zustand ist in einer separaten Klasse gepackt. Und das ist eigentlich sehr komisch, weil wenn man ein Stateful-Widget schreibt, dann schreibt man eine sehr kurze Klasse Stateful-Widget mit einer Methode, createState oder sowas. Und dann diese State-Klasse ist sehr riesig und enthält alles, die ganze UI-Struktur und Properties und Eigenschaften und den Zustand und so.
Ja, okay, das heißt, und da würde ich dann möglicherweise auch noch zusätzliche Logik, die irgendwie
Kannst du. Okay. Das ist schon einen ersten guten Platz, wo du anfangen kannst. Mhm. Dann später natürlich kommen verschiedenste Design-Patterns ins Spiel, wie Redux, Block und so. Ja, Buzzwords und Namen, die man nicht versteht, ich weiß das.
Zumindest ein Thema für einen weiteren Podcast möglicherweise.
Genau, aber ich wollte nur sagen, dass Flutter an sich ist ein UI-Framework. Mhm. Und hat keine Meinung. Man sagt auf Englisch, ist nicht opinionated. Also mhm. man kann sowohl Redux nutzen als auch andere Design-Patterns und so. Und die sind als Packages verfügbar. Die kann man herunterladen, wenn man möchte, oder selbst schreiben und dann wohl nutzen.
Okay, und generell ja Re-Rendering von so Komponenten, da wird es dann ja auch interessant. Also du hast gesagt, okay, ich kann Properties irgendwie mitgeben, bei einem Stateless-Widget gebe ich dem einmal mit und wahrscheinlich kein wirkliches Re-Rendering ist halt so, kriegt es einmal mit und gut ist. Ich muss sie neu aufbauen, wenn ich das haben möchte. Aber bei einem Stateful-Widget, also ich kann Properties mitgeben so und sind die in irgendeiner Form reaktiv oder so? Oder muss, also, oder wie update ich mein Widget? Wie kriegt das?
Es gibt eine spezielle Methode, die nennt sich setState. Und da gibt man einen neuen Zustand in die Methode als Parameter. Und wenn man die Methode ausführt, dann wird diese Widget und alle Unterwidgets quasi neu renderiert. Gerendert? Renderiert?
Gerendert. Gerendert, würde ich sagen.
Gerendert.
Okay. Aber das heißt,
renderiert ist auch schön.
Nicht wahr? So wie Kompromissmus.
Das heißt aber, ich muss wirklich aus meiner Parent Component explizit die SetState-Methode aufrufen. Das ist nicht beispielsweise, wenn wir es jetzt mal mit Vue vergleichen, wo ich es ja wirklich so habe, ist ja im Endeffekt ein reaktives Framework, das heißt, ich habe Properties und wenn sich meine Property ändert, muss ich nichts explizit aufrufen, sondern das Re-Rendering wird automatisch angestoßen, sobald sich eine der Properties von außen verändert.
Genau. Plus man kann natürlich noch, wenn man Redux nutzt, dann selbst das passiert automatisch. Also diese SetState-Methode von dem State wird von dem also ich möchte das Ganze nicht erklären, weil es kompliziert ist und ich glaube, das ist so einfach mit einer Stimme ohne Bilder.
Okay, aber es ist bei Flutter jetzt nichts anderes dabei, sein. Dass also ich musste schon explizit SetState setzen bei Redux mit meinem globalen State.
Dann geht es automatisch und dann Redux hilft dabei. Also Redux macht es automatisch, kümmert sich darum.
Dass SetState aufgerufen wird.
Genau, weil bei Redux, wenn man Redux verwendet, dann hat man ein spezielles Widget und dann wrappt man die ganze App in diesem Widget. Also andere Widgets werden in dem Widget gewrappt, sozusagen.
Das heißt, ich habe ein globales Widget, das sich irgendwie darum kümmert und alle potenziellen Widgets kennt und weiß, was für ein State sie haben und worauf sie sich irgendwie welchen Parameter sie aus dem globalen State haben wollen.
Genau, also mehr als weniger, aber das passt so grob.
Aber es wirkt zumindest jetzt so, als wäre es mehr ein händischerer Aufwand, als wenn man es jetzt beispielsweise, man ist jetzt kein direkter Vergleich, weil Flutter ist Cross-Plattform und Vue ist ein Web-Framework, aber so bei Vue und Angular und sowas kriegt man sowas ja dann doch eher out of the box mit und bei Flutter scheint das ein bisschen händischerer Aufwand zu sein.
Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Dinge, ne? Vue.js ist ein Web-App-Framework für alles und Flutter sagt, ja, ich bin nur für UI zuständig. Wenn du die Logik steuern möchtest oder sowas, dann mach mal selbst.
Ja. Okay, ja, es ist interessant. Mhm. Okay, das heißt, wir Animationen, sagst du, funktioniert, ist aber ein bisschen bisschen mehr Aufwand, so wie man es halt auch schon kennt. Wenn man Android vorher Animationen gemacht hat, ist man bei Flutter auch nicht ganz verloren, aber bringt jetzt nicht irgendwie mehr Magic mit oder macht es irgendwie nicht einfacher und schöner, sondern in erster Linie geht es um was ist denn erst? In erster Linie habe ich grundsätzlich die Widgets, wie ich UI definiere und sowas, macht es mir irgendwie einfacher und es ist Cross-Plattform. Und die Art, wie ich die Widgets definiere, ist sehr schick und da als Programmiersprache wirkt auch ganz sinnvoll.
Genau, und dann hat man noch Hot Reload, was wir noch nicht erwähnt haben.
Aha, was ist das denn?
Das ist das, was die Webentwickler kennen und das, was die nativen Entwickler nicht kennen und gerne kennen würden. Und das bedeutet, dass wenn man den Code ändert, werden diese Änderungen automatisch und sofort angewendet und dann kann man die an dem Gerät oder im Emulator sehen. Dass, wenn man eine Webanwendung schreibt, dann so wie zum Beispiel ihr bei Instant Games im Rocket Team, ne, dann du bist wahrscheinlich Fabi daran schon gewöhnt. Ne? Wenn man ein TypeScript ändert, dann Command S oder Control S, wenn man auf Windows schreibt, dann läuft Webpack im Hintergrund und dann Control automatisch.
S muss ich noch nicht mal klicken, das macht meine IDE. Ich muss nur aus dem Pfeiler
das
rausgehen.
Sogar
schon
noch
Hot
besser.
Reload.
Verrückt.
Einfach. Aber ich meine, ich kenne es ja auch noch, die iOS-Welt, aber das hatte ich echt schon fast vergessen, dass das ja nicht geht.
Siehst du, das ist genau das. Und Flutter bringt mit sich genau das auch in die native Welt.
Okay.
Also das ist extra cool. Und man kann deutlich schneller entwickeln.
Und wo du das gerade sagst, ich meine, am Rande mitbekommen zu haben, du kannst ja auch in bestehende Android-Apps Flutter teilweise mit integrieren.
Ja.
Und selbst da funktioniert das dann für die Komponenten von Flutter praktisch mit einem Hot Reload.
Ja, ich fand es total klasse. Hm. Ich habe tatsächlich ein Flutter-Module, nennt man das, in unsere bestehende 4Pix-One-Word-App integriert. Und dieses Hot Reload hat auch funktioniert. Also man musste die native App starten, dann mit Flutter Command Line Tool sich mit dem Gerät verbinden und ab dem Moment zack, einfach so. Oder zack.
Ja.
Es hat funktioniert, ja, cool. Das war abgefahren. Aber ja.
Ja. Aber das ist schon einer der großen Pain Points jetzt, was native Entwicklung im Vergleich zu Websachen angeht. Das ist genau dieses unmittelbare Feedback die ganze Zeit zu bekommen über die Sachen, die man tut.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Vor allen Dingen halt abhängig von Projektgröße. Ne? Mhm. Also ich meine, ich glaube, es auch im Web geht es ja dann auch irgendwann, dass es ein Hot Reload dann auch irgendwann länger dauert, wenn dann noch alles Mögliche kompiliert wird. aber klar, wenn man jetzt ein großes Projekt hat wie vier Bilder, dann ist es im Nativen schon nervig.
Mhm. Wie lange wartet man da so?
So lokal, wenn ich ein clean Bild mache, dann dauert das so 1,5 Minuten, 2 Minuten. Hm. Und unser CI-Server braucht 20 Minuten. Mit Tests inklusive und dem ganzen Kram.
Und wenn du dann nur eine kleine Änderung machst und dann nochmal kompilierst?
Nee, dann dauert es 15, 30 Sekunden.
Okay.
Ungefähr. Ja. Je nachdem, welche Komponente ich dann anpasse.
Aber klar, ich glaube, Hot Reload ist No-Brainer. Das ist ein sehr, sehr gutes Feature grundsätzlich. Mhm. Ist, ne?
Mhm.
Aber wie ist es denn mit, also du hast jetzt Dennis nur so am Rande angesprochen, dass man es ja auch in der bestehenden App integrieren kann. Wie war denn so dein Gefühl? Wie hat das funktioniert? Funktioniert das gut? Was ist der Aufwand? Was muss ich da betreiben, um das zu tun?
Und gibt es irgendeinen Vorteil?
Das, bitte?
Und gibt es irgendeinen Vorteil?
Dafür?
Noch als ergänzende Frage.
Okay, alles klar. Also erstmal Fabi.
danke.
Gerne. Die Funktionalität befindet sich momentan im Preview. Das bedeutet, es gibt keine offizielle Unterstützung von IDE-Plugins und so. Man muss das alles händisch machen. Und das ist schon kompliziert und aufwendig. Also ich musste auch direkt in GitHub Repo gucken, in den Code mal gucken. Mittlerweile gibt es eine gute Anleitung auf GitHub, also nicht auf der Flutter.io Webseite, sondern man muss tatsächlich als Entwickler in die GitHub Dokumentation genauer schauen, um das herauszufinden. Den Link zeigen wir euch auch in Show Notes natürlich. Aber dass das überhaupt möglich ist, finde ich total cool.
Okay. Ja. Wahrscheinlich, aber du hast es in der Android-App integriert, ne? Also das heißt, das ist der Vorteil dann auch mit Android Studio, da kannst du zumindest, musst du die IDE nicht wechseln, wenn du dein Flutter-Widget programmieren möchtest und wenn du weiter an der nativen Android-App entwickeln willst, kannst du in der IDE bleiben, ne?
Also das ist, wobei man braucht typischerweise zwei Fenster. Ein Fenster für Dart und Flutter und ein Fenster für die native App. Es sieht komisch und lustig aus, aber so ist es. Funktioniert eigentlich ziemlich gut.
Aber aus welchem Grund brauchst du zwei
Fenster? Weil in dem Fall von Flutter öffnet Android Studio in dem Flutter-Kontext, Flutter-Modus sozusagen.
Ah, okay.
Und dann ist dann der Plugin aktiv und erwartet Flutter und Flutter-Struktur und ist dafür bereitet, um Flutter-Apps zu starten. Sieht auch ein bisschen anders aus. Und wenn man eine native App öffnet, dann ist es wieder ein Android native App.
Wie mache ich es denn grundsätzlich? Okay, du hast die Komponente integriert. Wie starte ich dann meine App? Also muss ich die baue ich die App ganz normal über Android Studio und muss dann parallel noch meine Flutter-App starten, damit es dann funktioniert? Oder wie stelle ich mir den Development-Flow vor?
Also in dem Fall, wo man ein Flutter-Modul in eine bestehende Android- bzw. iOS-App integriert, muss man unbedingt Android Studio in dem Android-Modus haben und einfach die native App kompilieren und starten lassen. Mhm. Und dann startet alles automatisch von sich selbst. Allerdings gibt es natürlich Glitches, wie zum Beispiel Ressourcen, die werden nicht richtig gematcht. Und da hat man... Ich friere jetzt.
Dennis hat gerade hinter Caro das Fenster aufgemacht.
Genau, das ist ein Minus 2 zeigt mein...
Ich glaube, das war ein Zeichen, dass er Dennis langsam aufhören will. Er will uns mit der Kälte hier raustreiben.
Ich wollte, dass er ein bisschen wieder aufwacht.
Ich bin immer noch erkältet.
Ja, ja. Er ist schon angekündigt. Montag ist er wieder krank, wenn ich so oft lüfte.
Also die geplante Krankheit, jawohl. Ja, ja, genau. Also,
er hat dabei von einer 4-Tage-Woche geschwärmt.
Ja, ja, die zusätzlichen Urlaubstage.
Ja, also, wenn es so wäre. Genau, aber so funktioniert es typischerweise.
Also okay, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Das heißt, ich starte, kompiliere ganz normal meine Android-App und
das war's.
Und dann passt es auch schon. Dann, ja. Dann, wenn ich das, muss aber das Flutter-Plugin installiert haben, damit es dann funktioniert. Oder, also compilt er mir dann den Flutter-Code oder muss ich den vorher einmal compiled haben? Wahrscheinlich, aber dann funktioniert nicht Hot Reload direkt, oder?
Doch.
Auch das. Also weil ich das Flutter-Plugin installiert habe, macht er das magisch im Hintergrund, kompiliert dann beides.
Also erstmal, um überhaupt irgendwas mit Flutter zu machen, braucht man Flutter SDK und Plugins und so, mhm, und so weiter und so fort. Wenn man das schon macht, dann erstellt man ein Flutter-Module mit dem Command-Line-Tool. Mhm. Und dieses Module ist dann als Android-Module, so nennt sich das, sorry, in ein bestehendes Projekt integriert. Mhm. Und ab dem Moment wird auch mit Gradle gebaut.
Okay.
Und Gradle weiß, wie man, er oder es damit klarkommen kann, um dieses Module vorzubereiten.
Okay, und dann kompiliere ich die Android-App und die startet im Emulator. Mhm. Und jetzt ändere ich was in dem Flutter-Module. Mhm. Und was mache ich dann?
Und dann musst du noch mit dem Flutter Command Line Werkzeug sich mit der App verbinden,
ja,
sodass Flutter die Änderungen synchronisieren kann. Ab dem Moment läuft das. Mhm. Wie genau, kann ich auch erklären.
Okay. Aber das muss ich tun, damit Hot Reload funktioniert.
Ja.
Aber nur, wenn man Flutter in existierende App integriert.
Genau, das meinte ich ja. Aber wenn ich, genau, ansonsten müsste ich, das war genau mal meine Frage, wenn ich jetzt eine bestehende App integriere, kompiliere ich die und muss dann noch irgendwie über das Command-Line-Tool noch machen, Flutter mit der kompilierten App verbinden.
Um Hot Reload zu aktivieren.
Okay.
Genau, und das ist nur darum so, dass das Plugin unterstützt diesen Fall noch nicht. Mhm. Das kommt natürlich, das ist selbstverständlich, dass es funktionieren soll.
Und dann dann bist du in deinem Flutter-Module mit deiner IDE und da machst du dann eine Änderung. Achso, und dann kriegt Flutter das mit.
Du siehst in Android Studio alle Module, ne? Mhm. Inklusive.
Du hast ja gesagt, du hast zwei Fenster offen.
Na, zwei Fenster kannst du offen, musst du aber nicht. Okay. Wenn du Code-Analyse haben möchtest und eventuell IntelliSense oder wie auch immer sich das nennt, dann braucht man das zweite Fenster. Aber einfach um eine Zeile Code zu ändern, natürlich nicht. Ne? Mhm. Nur dann sieht Android Studio den Dart-Code als Klartext sozusagen. Mhm. Also hilft nicht bei Entwicklung.
Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt ein iOS mache, dann muss ich Xcode und noch irgendwas aufhaben.
Genau.
Ach, das klingt spaßig.
Genau. Und funktioniert das bei iOS aber auch?
Aber stell dir vor, dass es überhaupt möglich ist. Ist total der Hammer. Das ist abgefahren. Ne?
Ja, ich bin generell ein bisschen, hätte mich, glaube ich, vor einem Jahr gefragt, hätte ich wahrscheinlich noch irgendwie probiert, einen Pflock durch dieses Herz zu rammen von Flutter. Aber jetzt, seitdem ich auch hier bin, und ich meine, bei uns ja wirklich auch der Anwendungsfall, gerade bei 4Pix, wo die UI, iOS und Android ja wirklich 1:1 so aussehen muss. Ich finde, da sehe ich wirklich so nach und nach den Mehrwert von so Cross-Plattform-Geschichten. Und was du auch gezeigt hast, so gerade mit einzelnen Modulen. Und es ist ja auch cool, dass du jetzt nicht den Punkt hast, so bestehende Applikationen, 4Pix ist ziemlich groß, sondern du kannst dir wirklich überlegen, fange ich vielleicht nach und nach an, irgendwelche Flutter-Komponenten zu bauen. Wirkt schon nicht schlecht, aber dann wird so, wie hast du es da gemacht? Hast du die Logik für dieses Widget dann auch in Dart geschrieben oder hast du, lag die dann noch in Swift und
Java also Logik vor? für dieses Flutter-Module habe ich in Dart geschrieben, um zu zeigen, dass der Code wird auch dann ausgeführt. Mhm. Eine Sache noch, du hast sehr gut die Frage von Dennis beantwortet. Danke, Fabi. Dennis hat gefragt, okay, was bringt das? Genau das. Also wenn man eine große bestehende App schon hat, mit großen Codebase und so, warum überhaupt sollte man Flutter integrieren in diese App? Wenn man die App migrieren kann, dann hat man wahrscheinlich nicht 6 Monate Zeit, um die komplette App zu portieren, sondern macht man es nach und nach, Schritt für Schritt. Und das ist genau dafür da.
Dann, das ist sowas und jetzt mit ein bisschen Angst in meiner Stimme als Product Owner von 4Pix.
Das kommt, ja.
Siehst du das als sinnvoll an, Flutter in 4Pix
einflattern zu lassen? Ja.
Ich würde die Frage vielleicht, die ist ganz, ganz ähnlich, aber weil du hast jetzt an ein paar Stellen hast du immer wieder gesagt, ja, und das kommt noch und das ist irgendwie in Entwicklung und das soll natürlich auch noch kommen. Also da waren so ein paar Sachen, wo man das Gefühl hatte, vielleicht ist es noch nicht ganz reif. Mhm. Also hast du das Gefühl, also würdest du dich sicher damit fühlen, das jetzt auch in ein wichtiges Produkt irgendwo auch schon mit einzubauen? Hast du das Gefühl, das hat dir schon den Reifegrad erreicht?
Also ich würde natürlich nie im Leben im Moment ein Flutter-Module in eine produktive App integrieren. Das ist dafür. Es befindet sich im Preview, die Sachen, das ganz offensichtlich. Das ist ja klar, ne?
So, fertig.
Okay. No. Ja, vielen Dank. Was ich machen würde, wenn ich eine neue App machen würde, dann würde ich tatsächlich am liebsten Flutter nutzen. Okay. Allerdings mit einem angenommenen Risiko, dass Flutter sich momentan in der Version 1.0 befindet. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird es sich viel ändern noch. Und Flutter kommt von Google und Google hat eine Historie von Projekten, die dann einfach gestrichen wurden.
Und ohne Google,
ohne Warnung sozusagen.
Ne? Ohne Google könnte es auch gar nicht weiterleben. Also ich meine, es ist ja Open Source, das heißt grundsätzlich ist alles da, aber die Verknüpfung mit der kompletten
Ich glaube, das aus dem Open-Source-Kontext heraus, die ganze Unterstützung noch zu bauen, glaube ich, wird schwierig, wenn sowas wie Google nicht dahinter steht.
Genau.
Wird wahrscheinlich leben und irgendwie Bugs würden gefixt werden, aber jetzt groß neue Funktionalität.
Mhm. Genau, technisch gesehen kann es natürlich leben, dass alles Open-Source geht ohne Probleme, aber so praktisch, wenn keine große Name dahinter steht, wird schwierig. So wie bei Google Wave. Kennt ihr das noch?
Nee.
Google Wave kennt ihr nicht?
Nee, doch.
Also. Ja. Ist egal.
Bin ich zu jung für.
Aber
hab's schon mal gehört.
Schreibt bitte in Kommentare, wenn jemand Google Wave noch merkt.
Ja. Okay. Carol, gibt's da noch irgendwas, wofür du die Werbetrommel noch rollen möchtest? Irgendwas?
Ich schau mal ganz schnell. Ach so, natürlich. Also Flutter an sich kann native Plugins auch nutzen. Also die native Features von iOS und Android.
Zum Beispiel In-App-Käufer.
Ja, genau. Ja, genau. Und jetzt Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, dass wenn man eine Wahl kriegen würde als Produktowner, um 4Pix zu Flutter zu portieren, dann würde dieser Produktowner wahrscheinlich die Frage stellen, okay, aber wir haben zum Beispiel Werbenetzwerke optimiert und alles zusammengeführt und so, und wie nutze ich das in der neuen Flutter-App? Und dann ist die Antwort, man schreibt einfach den Plugin und nutzt den bestehenden Code relativ problemlos, weil dieser Fall schon gut unterstützt ist.
Okay, das ist jetzt der umgedrehte Fall von dem, was wir eben besprochen haben.
Ganz genau.
Eine Android-App und ich packe Flutter-Module rein und du warst jetzt bei, ich baue eine Flutter-App und packe noch alte Android-Module rein.
Und iOS-Module.
Ja. Third-Party-Sachen oder sowas noch unterstützt werden müssen.
Das geht auch.
Nicht schlecht.
Das heißt, die Kompatibilität ist generell in alle möglichen Richtungen. Das ist ziemlich cool.
Bei dem das ist total cool. Nicht ohne Aufwand natürlich, ne? Ja. Aber ja, es ist technisch möglich. Mhm. Und unterstützt. Offiziell.
Ja, klingt doch gut. Ich meine, ich glaube, die Prämisse, die man vielleicht auch noch ein bisschen bringen muss, so, ich glaube, wir waren jetzt teilweise noch relativ unkritisch, was jetzt so diese grundsätzliche Cross-Plattform-Richtung angeht, aber ich glaube, da würde ich auch sagen, so, wer dann auch noch ein bisschen kritische Gedanken zu generell Cross-Plattform hören will, kann sich auch nochmal unsere alte Folge 6 Cross-Plattform-Development anhören. Das haben wir jetzt heute so ein bisschen ausgeklammert und wirklich nur mal darauf konzentriert, was macht denn Flutter und was macht es vielleicht gut oder schlecht und eher im Cross-Plattform-Kontext als gegenüber den nativen Lösungen so.
Ja, aber ich finde es auch ganz interessant, weil wir, glaube ich, damals auch schon gesagt hatten, ja, wahrscheinlich mit der zunehmenden Weiterentwicklung der Technik wird das vermutlich interessanter werden und Flutter scheint jetzt genauso ein Baustein in diese Richtung zu sein, wo man sagen kann, hey, das hat jetzt ein paar Probleme gelöst, die vorher da noch bestanden.
Ein paar wichtige Probleme, ne? Vor allem Hot Reload, weil typischerweise hat es noch länger gedauert, wenn man Cross-Plattform Frameworks nutzte. Genau, und performant. Performance, ja. Ne? Flutter ist schneller. Das ist sehr cool.
Ja, cool.
Dennis, du guckst noch so, als würde dir noch was auf dem Herzen liegen.
War ich in Folge 6 dabei? Nein, ich wollte gerade, gibt es ein anderes, also die Ansätze sind ja schon immer auch unterschiedlich zwischen den Cross-Plattform-Frameworks, die es gibt. Gibt es ein vergleichbares, was genau das gleiche macht, also praktisch das alles selbst zu rendern, hauptsächlich so ein UI-Ding zu sein? Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, das ist eigentlich, also bis auf halt Details, irgendwie der gleiche Ansatz, oder sind die anderen alle eher so, ich portiere das und mache daraus iOS-Code und Java-Code und habe da nicht meine eigene Programmiersprache für? Und
ich glaube, gerade dieser Fokus auf UI ist eigentlich fast so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, oder? Also Xamarin, das ist ein bisschen der Hintergrund. Ich dachte, React Native habe ich jetzt selbst noch nicht gemacht, aber glaube ich, ist jetzt auch was den UI-Part. Mhm. Es gibt einige Komponenten auf jeden Fall, auch diesen Picker iOS und so.
Es gibt auch diese HTML-basierte Frameworks wie Cordova zum Beispiel. Die würden auch ähnlich funktionieren.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich am ehesten mit React Native schon vergleichbar. Ne? Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit React Native. Wie viele Komponenten ist da?
Das Problem mit React Native ist, dass React Native seine Components dann in native Views übersetzt. Und das funktioniert nicht so gut, weil da hat man erstmal dieses Problem mit iOS und Android, muss ich eine irgendwelche gemeinsame Schicht finden und die dann als Component zur Verfügung zu stellen.
Genau, das heißt, nur um das nochmal einmal ganz kurz noch klarer zu stellen, bei Flutter ist es so, wenn ich jetzt dieses Date-Component beispielsweise nehme, dann ist das eigentlich nur eine nachgebaute Komponente und sie ist, also ist es, es wird nicht die native, es wird kein UI-Date-Picker im Hintergrund benutzt, beispielsweise bei iOS,
genau.
Sondern es ist einfach nur nachgebaut, dass man es zur Verfügung hat.
Genau, ja, von okay. Skia okay. gerendert.
Ja, alles
ja.
klar.
Ja, okay. Das genau. stimmt. Das
man allerdings als Plugin kann man auch die native nutzen.
Ja,
das ist ein bisschen abgefahren, aber es geht.
Ja, ja. Okay. Ja, cool.
Ja, stimmt. Das ist immer ein guter Punkt, das nochmal rausgearbeitet zu haben, dass wirklich, ja, Flutter das dort alles selbst macht, diese Komponenten und nicht das Native nutzt. Ja, cool.
Ja, vielen Dank, Carol.
Gerne.
Dann kommen wir zum Pick of the Day.
Carol, kennst du das?
Pick of the Day.
Schwein des Tages.
Oh, er hat die Folgen gehört.
Ja, Carol war länger nicht mehr dabei, aber er hört den Podcast ja tatsächlich.
Genau.
Meistens.
Natürlich.
Gib mir mehr Feedback danach.
Jede Folge.
Ach, sehr gut. Ja, dann weißt du ja genau, worum es geht. Hast du denn was oder brauchst du jetzt noch kurz ein paar Minuten zum Überlegen?
Ich hätte was.
Ja, komm, dann fang doch an. Heute als Gast der Folge.
Als Gast, okay. Dann für die Android-Entwickler draußen. Wi-Fi-Debugging würde ich gerne empfehlen. Mhm. Also es ist möglich bei Android Studio und ADB eigentlich WLAN-Debugging zu aktivieren und ab dem Moment braucht man das USB-Kabel nicht mehr und alles funktioniert über das Netzwerk und ist total cool und stabil und läuft und also ja, ist nicht perfekt, aber gut genug, damit zu arbeiten. Es gibt auch Plugins für Android Studio, die das noch erleichtern. Das heißt, man muss Command Line nicht unbedingt benutzen, um das zu erschaffen.
Ja, das Gleiche gibt es ja auch auf iOS, ne? Seit
mein Pick of the Day.
Aber das funktioniert doch nicht, oder?
Wie, es funktioniert nicht?
Es ist total instabil, oder?
Das Ding ist das letzte.
Meine Mutter ist total instabil. Alter,
übertreibe nicht.
Okay, ich glaube, das erste Mal, dass wir rausschneiden.
Warte, ich muss ein Piep auf das, das Soundboard machen.
Ja. Dann kannst du aber nachträglicher erst piepen oder weißt du schon, was der Dennis sagt. Dennis muss vorher schriftlich einreichen, was er sagt, damit du weißt.
Wenn das so weiter
ich weiß gar nicht, das letzte Mal, dass ich, also als ich noch iOS entwickelt habe, war ich ja noch bei der Deutschen Bank und da waren die Netzwerke noch so aufgebaut, dass wenn mein Handy im WLAN war und mein Laptop übers Kabel angeschlossen war, dass das definitiv weit davon entfernt war, die gleichen Netzwerke zu sein. Das heißt, es hat so oder so nicht funktioniert, deswegen habe ich das relativ schnell aufgegeben. Aber ich sage jetzt erstmal, nee, ich glaube, es funktioniert sogar, weil in Xcode sogar noch besser.
Wirklich? Ich habe es lange versucht und besser. Es war nie stabil bei mir. Also das war die Zeiten von iOS 4.
Du bist ja auch Android-Entwickler.
iPhone 4, Entschuldigung.
iOS nee, da, das gibt es erst seit, ich das gibt's sagen, erst seit das zwei Jahren. Lange. Seit zwei doch. Jahren kannst du das machen.
Doch.
Nee. WWDC.
Bitte in den Kommentaren schreibt bitte, liebe
Zuhörer. Ich sag WWDC 2017 wurde es vorgestellt.
Wirklich? Gab es keinen Prototyp früher? Weil ich kann mir
Okay, wir müssen das jetzt googeln. Das müssen wir noch klären.
Ich probiere es mal im Hintergrund. Mach mal jemand anders dein Pick of the Day. Ich probiere es raus.
Okay, sehr gut. Mario, dein Pick of the Day.
Ich überlege die ganze Zeit, mir ist nichts eingefallen.
Ach komm.
Ich habe mir vorher nichts überlegt diesmal.
Das ist traurig.
Ich schneide das gleich raus und denke mir gleich was aus und tu so, als hätte ich
jetzt geantwortet. Du hast noch ein bisschen Zeit. Der Welt sage ich, Apple announced wireless debugging feature on Xcode 9 at WWDC 2017.
Ha.
Naja, klar, also dann hat es im iPhone 4 vielleicht noch schlecht funktioniert.
Vielleicht hattest du dann, das war der Grund, du hattest noch ein iPhone 4 damals.
Er hat ein Kabel reingesteckt,
oder dass nichts geht.
Er entwickelt die App und es kommt nichts auf dem Handy an, dieses Wireless.
Also 2017 bedeutet ja...
Ich investiere 5 Minuten ja und wenn ich was finde, dann ja einen Link in Shownotes.
iPhone 10.
Wir. Wenn okay, nicht, dann war ich falsch.
Das und wenn es dann vorher war, ist es ein iPhone 7. Also das Jahr des iPhone 7.
Ja.
Nee, nicht das iPhone, das Jahr des iPhone.
Oh Gott, jetzt wird's kompliziert.
Und aber als Xcode neu rausgekommen ist zu dem Zeitpunkt in der Beta, war es noch das iPhone 7, das neueste Gerät.
Gut, ich glaube dir mal.
Auf jeden Fall lag Karol falsch. Das ist ja vielleicht die Quintessenz.
Das ist nicht genau richtig, das nochmal erklärt sein. Okay, Dennis,
Fabi,
soll ich machen?
Ja, ich muss mich Mario anschließen tatsächlich. Ich werde ich werde eine lange Liste an Pick of the Days machen, weil während des Podcasts konzentriere ich mich zu sehr auf die Themen, als dass ich da noch nachdenken könnte.
Ja. Na okay, dann höre ich mit einem glorreichen Pick of the Day auf. Wir haben
hast du einen Trommelwirbel auf deinem Soundboard hier?
Nee.
Okay.
Ach Gott, oh Gott.
Habe ich eben schon mich geärgert. Mach ich nicht.
Aber es ist glorreich.
Ja.
Schieß los.
Okay, mein Pick of the Day bezieht sich auf Problematiken, die man natürlich auch hat mit wachsender Applikationsgröße und auch Datenbankgröße, gerade wenn man eine MySQL-Datenbank hat, dass wir öfter mal Schemaanpassungen machen müssen. Und wir haben das oftmals so gemacht, also gibt es ja verschiedene Ansätze. Zeitweise haben wir einfach ein Live-Update gemacht bei Dingen, wo wir wussten, es hat keinen bis vielleicht nur einen sehr kurzen Ausfall. Manchmal haben wir auch eine unnötige Tabelle eingeführt, die wir eigentlich bei, sag ich mal, durch Schemaveränderung einer anderen Tabelle auch hätten am liebsten haben wollen, aber da eine neue Tabelle zu erstellen ohne Nutzer funktioniert, ohne dass der Nutzer das bemerkt, haben wir das öfter mal gemacht. Und aber jetzt nutzen wir, oder wir hatten uns vor einer ganzen Weile lang schon verschiedene Schema-Adaption-Tools angeguckt, die sozusagen sowas dann zur Laufzeit machen, sowas verändern. Und das, was, das hat damals der Jojo bei uns noch im Team, als wir im Team Rocket noch waren, damals analysiert, und da hatte er das Tool nach vielem Vergleich, das Tool Ghost rausgesucht. GH-OST, das ist von GitHub ein Schema-Adaption-Tool, und das ist wirklich sehr cool. Wir haben es jetzt gerade gestern wieder für QuizPlanet live eingesetzt. Was das im Endeffekt macht, ist, ich kann dem Alter-Table-Statements geben, ist ein Command-Line-Tool, sag ihm einfach, finde dich auf diese Datenbank, und er macht eigentlich Folgendes, dieses Ghost-Tool. Es baut von der Tabelle, die verändert werden soll, legt es eine zweite an, kopiert alle Daten zur Laufzeit von der aktuellen Tabelle rüber, schaut sich den Binlog an und macht auch alle Änderungen, die dann auf der Tabelle passieren, parallel auf der neuen Tabelle, wo das Schema verändert wurde. Und wenn das dann fertig ist, switcht es einfach die Tabellen, also nennt die eine um, gibt den Unterstrich Delete, das ist die alte Tabelle war, und nennt die vorher replizierte Tabelle dann zum aktuellen Namen um, ist auch eine atomare Operation, sodass der Nutzer davon nichts merkt, außer einen kurzen Ausfall unter einer Sekunde. Also eigentlich merkt die Latenzen Nutzer nicht.
Cool.
Und es funktioniert sehr, 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 sehr gut. Einzige Einschränkung ist, es hat funktioniert nicht mit Foreign Keys. Man darf keine Foreign Keys auf der Tabelle haben. Die muss man also dann im Nachgang wieder anmachen, wenn man möchte. Aber das hat gestern eine Tabelle von 150 Gigabyte Größe in knappen 3 Stunden migriert, was echt gut ist und keinen Ausfall für unsere Nutzer bedeutet hat. Deswegen empfehle ich das Tool Ghost. Packen wir auch in die Shownotes.
Cool. Carol hat sich gerade sehr enthusiastisch gemeldet. Ja. Wollte schon mal noch was ergänzen.
Weil ich gegoogelt habe, also gequant habe, was weil ich quant nutze in euch Google. Und Jungs, Brave, für die junge Entwickler draußen, die das nicht wissen, Wireless Debugging war schon in Xcode 4.2 verfügbar. Allerdings war sehr instabil, so instabil, dass in der Version von Xcode 4.3.1 wurde es ausgebaut.
Okay.
Okay, jetzt hören wir auf.
Ja,
ich mir ist aber noch was
angefangen. Kannst du jetzt gerade überlegen, rausschneiden? Ich kann drauf einsteigen. Kannst du Carols Kommentar rausschneiden?
Nein. Aber ich habe noch einen kleinen Pick of the Day. Und zwar habe ich früher ziemlich viele verschiedene Webcomics regelmäßig gelesen oder beziehungsweise mir angeschaut. Und einer, wo ich mich neulich gefreut habe, weil ich dachte, der wäre tot und dann sind wieder neue Sachen rausgekommen, der heißt Perry Bible Fellowship und ist super düsterer Humor, teilweise total lustig, teilweise so ein bisschen abstrus und sehr, sehr großartig und auch irgendwie sehr lustiger Artstyle, teilweise sehr unterschiedlich. Werde ich auch einfach verlinken.
Was sind Webcomics? Comics über das Web oder Comics im Web?
Comics im Web. Ah. Man würde sie wahrscheinlich heute noch Comics einfach nennen. Der Name stammt aus einer Zeit, als Comics hauptsächlich noch ein Printformat waren. Okay. Ich glaube, das hat sich inzwischen geändert.
Also du magst Comics, du wolltest jemanden empfehlen, der Comics macht. Okay.
Verstand. Ja, genau. Ich verlinke es einfach. Ich fand's sehr cool.
Cool. Na toll. Dennis, damit bist du.
Nur. Aha. Jetzt stehe ich hier als Einziger ohne Pick of the Day. Aber ist okay. Ich lasse mich nicht dazu hinreißen, wieder irgendeinen Quatsch zu sagen.
Gut.
Eben wollte ich noch.
Ja. Er lässt sich nicht hinreißen. Ja gut, aber dann erwarten wir.
Wie wäre es mit Haaren?
Das, ja. Haare. Was meinst du denn?
Haare. Okay, lass dich zu nichts hinreißen. Es ist okay, dass du nichts hast. Es ist vollkommen okay, Dennis. Du, beim nächsten Mal bringst du einfach ein Gutes mit.
Ja, ist klar. Gut. Ich dachte, du meintest jetzt...
mach's nicht. Tu's nicht. Lass es. Fang's Thema nicht an. Es kann nicht mehr gut werden. Hätte so schön aufhören
können. Ich find's jetzt schon gut. Na gut. Okay. Doch,
was ihr wollt. Also, drück die Taste.
Mit Haaren verabschieden wir uns.
Na.
Oh Gott.
Drück nicht die Taste, du nicht musst die erst Taste, die obligatorisch.
Ja, genau. Du hast mich verwirrt, du hast gesagt, drück die Taste.
Ja, ich dachte, vielleicht können wir es da reinmachen.
Ja, das können wir auch machen.
Papa.
Machen wir hier, egal. Ja, ja also, ihr könnt uns gerne Feedback geben zu der Folge an Twitter, @programmierbar oder an unsere E-Mail podcast@programmier.bar.
Oh, kennt sie.
Ja, ziemlich cool. Genau, falls ihr Fragen habt oder gerne Sachen korrigieren möchtet, die wir jetzt irgendwie über Flutter gesagt haben, dann könnt ihr das dort gerne tun oder auch Themenvorschläge. Wir würden uns super freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes schreiben würdet. Das hilft extrem dem Podcast immer. Möglichst gute natürlich. Und habe ich noch was vergessen?
Bestimmt nicht.
Bestimmt
nicht. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Genau. Immer freitags.
Mit dem Thema TypeScript, oder?
Wow.
Yes.
Sehr gut.
Wir sind so gut
sehr
vorbereitet, cool, dass wir schon wissen, was wir die nächste Folge machen.
Das ist, glaube ich, das erste Mal.
Ja. Hoffentlich machen wir das jetzt auch genau so.
Jetzt haben wir uns ja quasi committed darauf.
Ja.
Gut.
Drück den Knopf.
In dem Sinne, darf ich jetzt, ja?
Jetzt darfst du.
Okay. Dann ein schönes Wochenende.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
Ah. Schöne Musik.
Wirklich.
Oder?
Mhm. Ja. Jazz. Und die hat Carlo gemacht?
Die hat Carlo gemacht.
Nein, cool. Unser Sounddesigner.
Wow.
Habt eine schöne Zeit.
Ich sollte ein Album machen.